Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit, das ist, glaube ich, die letzte Predigt ja hier gewesen, von mir vor 2 Wochen, ging es um eine provokante Frage. Warum lässt Gott das zu? Und selbstverständlich gingen wir davon aus, wenn das von der Kanzel ertönt, geht es um das Leiden. Und das Provozierende an dieser Predigt das letzte Mal war, warum lässt Gott so viel Gutes zu, so viel Freude? Und wir haben dann versucht, gemeinsam darüber zu staunen, wie es eigentlich kommt, dass wir uns in dieser Welt so sehr über Leiden beklagen, wo doch die Freude überwiegt. Und wir haben dann verfolgt diesen Gedankengang, wenn es stimmt, was die Bibel sagt, dass der Ursprung des Leidens die Entfernung von Gott ist, der Sündenfall, dass man sich dann eigentlich bei einem heiligen Gott, der auch richtet, nicht wundern muss, dass es infolgedessen eine Welt voller Leiden gibt. Denn es gibt keinen gerechten Gott, ohne dass er auch strafen würde. Angesichts dessen haben wir dann gestaunt darüber, wie großzügig Gott doch auch noch über Gerechte und Ungerechte so viel Freude zulässt, so viel Gutes. Also, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, wie wir wissen. Nun, aufgrund der Ereignisse der letzten Zeit möchte ich eine Fortsetzung anbieten, die nicht vielleicht für manche so flapsig, es gab auch Reaktionen auf diese Predigt, damit drückst du dich ja um die Frage, warum Gott wirklich Leiden zulässt und auch, wie ist es denn nun für uns Christen? Eine Fortsetzung also heute ein bisschen weiter bei diesem Thema, warum lässt Gott das zu, aber diesmal wirklich, warum lässt Gott Leiden und Schmerzen zu? Und deswegen auch die Lesung, aus der ich nur noch einmal wiederholen will, aus der Bergpredigt: Selig sind, die Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Oder wie es in der guten Hoffnung, in der guten Nachricht heißt, in der neuen Übersetzung, die wir alle so schätzen in unserer Gemeinde: Glücklich sind die Traurigen, denn sie sollen getröstet werden. Eigentlich ist das eine paradoxe Aussage. Also, es sieht auf den ersten Augenblick aus wie ein Widerspruch. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind die Unglücklichen, das kann nicht sein. Fröhlich sind die Leidenden, wie ist das zu verstehen? Aber ich denke, Christus sagt hier nicht, dass mit allem Leiden Segen auch immer verbunden ist. Oder dass hinter jedem Schmerz ein Sinn steckt. Es gibt bestimmt, da würden wir sehr schnell einig werden, in dieser Welt auch viel sinnloses Leiden. Vielleicht haben da jetzt gerade wieder angefangen, die Zähne zu wachsen. Man fragt sich, warum muss ich das jetzt in diesem Gottesdienst erleiden, dass mein Kind so laut wird? Es gibt also eine Menge unsinniges Leiden, das wissen wir zu gut. Glücklich sind die Traurigen, heißt das, es gibt ganz gefährliche Auslegungen dieser Stelle. Und ich will mal warnen davor, ich glaube, dass diese Auslegungen mit ein Grund sind, warum viele Leute immer noch ihre Hemmungen vor der Kirche haben. Es gibt manchmal so ein Image von Kirche, wir müssen immer leiden, ja? Richtig ist, wenn wir leiden. Richtig ist, wenn es so richtig tief unten durchgeht, ne? Dann sind wir geistlich. Und das spürt die Welt, diese kopfhängenden Christen, diese unglücklichen Christen, und sie sagen, nee, also diesem Glauben möchte ich nicht zu nahe kommen. Da geht es um Leiden. Und ich will ja Freude, jeder Mensch sucht Freude. Und ich glaube, dass ein Stück dieser falschen Auslegung dieser Stelle glücklich, selig sind, die Leid tragen, sagt Jesus, darin besteht, dass man nicht den ganzen Sinnzusammenhang beachtet hat. Heißt das hier nämlich, dass Christen deprimiert sein sollen, dass Christen immer freudlos sein sollen, dass ohne Freude sein das Geistlichere ist? Heißt das, dass es geistlicher ist, sich zu wünschen, frohe Weihnachten und fröhliche Weihnachten ist schon viel zu weltlich? Nein. Das wäre Unsinn. Denn Christus kam doch, um Leiden zu lindern. Christus kam doch, um zu heilen. Und das Glücklichsein in Matthäus, in der Bergpredigt, ist ganz bestimmt nicht, wir können aber darüber diskutieren, wenn Sie wollen, begründet in der Trauer. Also die Betonung dieses Verses liegt bestimmt nicht auf dem Leiden, sondern auf dem Trost, den Gott gibt. Und was dieser Vers dann auszusagen hat, ist wirklich sehr tief. Nämlich, es ist in Ordnung zu trauern. Es ist in Ordnung, traurig zu sein, wenn es dran ist. Es ist nicht Falsches daran, Leiden zu tragen und es auch auszudrücken. Glücklich und gesund sind Menschen, die wissen, wie man seine Gefühle zeigt. Also hier geht es, glaube ich, auch nicht so sehr um das Objekt der Trauer, ja? Um die Frage, worüber wird denn hier getrauert, wenn Jesus das sagt? Glücklich sind die Traurigen. Über den Tod, über die Sünde, über Verfolgung damals, über Bosheit. Ich glaube, das Objekt der Trauer ist in dem Fall nicht so wichtig wie die Tatsache, dass der Trauernde getröstet wird und sich in Gottes Hand befindet. Und das ist wichtig. Unsere Gesellschaft lehrt ja das Gegenteil. Tränen, also Traurigkeit zu zeigen, sind ein Zeichen der Schwäche. Verdränge deine Gefühle, tu es so, als hättest du alles im Griff, als ob dich nichts plagt. Und glücklich ist der, der eine Haut hat, so dick wie ein Nilpferd, wo nichts mehr durchgeht. Es ist interessant, dass jemand mal über eine bestimmte Gegend in unserem Land, in der ich mal Favika war, das Hinterland, manchmal habe ich scherzhaft gesagt, ich war bei Biedenkopf-Wallau-Favika, das ist das geistliche Naturschutzgebiet Deutschlands, weil da gibt es so viele christliche Gruppen und Kreise und Kirchen und Freikirchen, dass unabgesprochen nebeneinander natürlich alle drei Wochen ein paar Kilometer voneinander entfernt wieder eine Evangelisation stattfindet und zum Leben mit Jesus eingeladen wird. Und unser Propst von Nordnassau, der jetzt im Ruhestand ist, der nannte das einmal Christenverfolgung. Aber wenn jemand weint, so ist uns das peinlich und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und wir Christen halten es manchmal für geistlich, das nicht zu zeigen. Uns ist es am liebsten auch so, wenn der andere so schnell wie möglich damit aufhört, wenn er weint. Aber Gott ist ein Gott der Emotion. Gott ist ein Gott der Gefühle und Jesus hat auch geweint und Jesus war ein Mann. Ich habe erlebt, dass Männer geweint haben bei mir, in Gesprächen mit mir. Erwachsene Männer haben geweint. Für mich war das schwer auszuhalten in dem Moment. Aber es war so. Und es ist wichtig, wie man dann reagiert. Ob man das zulässt, ob man sich selber peinlich beschämt abwendet, ob man das aushält. Gottgegebene Gefühle. Auch unsere Trauer ist ein gottgegebenes Gefühl. Können wir die ohne Scham eigentlich zeigen? Die Psychologen, Sie können ja mal den Psychologen unserer Gemeinde darauf ansprechen, die lehren, wie schädlich es ist, die Emotionen zu verdrängen und zu verleugnen. Weil das macht krank. Es kommt irgendwann an einer anderen Stelle wieder raus. Und deswegen ist in der Bibel auch so deutlich, dass Gott leidet, dass Gott weint. Weinen tut gut. Wir kennen Psalmworte, wo das zum Beispiel heißt, Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise. Oder eine Frau, die schreibt, 4 Monate nach dem Tod ihres Ehemannes, sagte eine Witwe, jetzt begreife ich, dass der menschliche Körper vorwiegend aus Wasser besteht. Mit den Tränen, die ich vergossen habe, könnte man einen Swimmingpool füllen. Es ist ja immer dasselbe. Es ist nicht das Gleiche, ob das Leid einen selbst oder einen anderen betrifft. Ob man in der Fantasie darüber nachdenkt, wie heute Morgen in der Predigt für manche, oder in Wirklichkeit damit lebt. Aber ich habe dieses Thema gewählt, weil ich denke, es ist auch für uns wichtig, dass wir offener werden mit dem, dass wir als Christen auch Probleme haben. Und ich habe es auch deswegen gewählt, weil es ja nicht verborgen werden kann, dass unsere Gemeinde Probleme hat. Und letzte Woche haben Sie lesen können, ganz öffentlich wurde das gemacht im Heimatboden, dass ein Kirchenvorsteher unserer Gemeinde sein Amt niedergelegt hat. Und er hat das ganz bewusst getan. Ich habe mich dann gewundert, habe ihn angerufen, habe ihn gefragt und er hat gesagt, ja, ich möchte, dass wir uns nicht mehr dafür schämen, dass wir Probleme haben als Christen und der Ort soll das ruhig wissen. Es gibt Probleme, die so groß werden können, dass man einfach da keinen Weg mehr sieht, anders zu handeln als jetzt so. Und das soll man ruhig wissen. Ich meine, man teilt das einem Ort immer mit. Nur vor einem Jahr, als ein anderer Kirchenvorsteher sein Amt niedergelegt hat, da haben wir gewartet, bis die Stelle wieder gefüllt war. Und dann sagt man eben, ja, ist es gleich wieder gekittet, ist es wieder Ersatz da. Und dann spricht man vielleicht nicht so drüber. Aber dieser Kirchenvorsteher und deswegen auch die Einladung für diese Gemeinde heute Morgen, für unseren Kirchenvorstand zu beten, wir haben ein bisschen eine schwere Zeit in der letzten Zeit, da ist es wichtig, dass wir wissen, dass es jetzt deswegen ein Ortsgespräch ist, damit man auch weiß, Christen dürfen auch Probleme haben und dafür müssen wir uns nicht schämen. Christen dürfen auch Schmerzen haben. Und die brauchen sie nicht verdrängen. Und Christen dürfen auch weinen. Und das gibt es alles vor Gott, der uns versteht. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Welche Art von Trost dürfen wir da erwarten? Was offenbart Gott an Hilfe? Was bietet er einem Zerbrochenen an? 3 Aspekte. Sind zu bedenken. Erstens, das, was ich schon angedeutet habe, nicht unterdrücken, sondern ausdrücken. Psalm 42 heißt es ja, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise. War das Leid des Psalmisten? Zusammen mit anderen Israeliten war er damals aus Israel, aus Jerusalem ins Exil verschleppt worden. Es war also die Situation, er war in einem fremden Land, umgeben von fremden Gebräuchen, fremden Menschen, fremden Göttern. Er fühlte sich einfach einsam und verlassen. Und deswegen mit diesem starken Bild, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Es dient ein Bild, um die Abhängigkeit von Gott auszudrücken. Wer erfrischt mich jetzt? Wer kühlt mich in diesem Schmerz? Der Durst nach Gottes Gegenwart wird eben in Zeiten der Bedrängnis besonders wichtig. Wenn das eintritt, was wir schon immer befürchtet haben, dann sehen wir uns nach einem Tröster. Und so groß war die innere Not dieses Psalmisten damals, dass er Gott seine Seele ausschüttete und seinem Leid freien Lauf ließ. Er weinte einfach und Tränen sind die Sprache der Seele. Wer von Trauer geplagt ist, der muss seine Schotten nicht immer dicht machen. Die Fähigkeit zu weinen ist vielleicht eine Gabe Gottes. Es ist unnatürlich und ungesund, das zu unterdrücken. Und wenn wir weinen können, ist es uns hinterher meistens leichter ums Herz. Wir fühlen uns weniger belastet. Wie kommt es, dass so viele von uns nicht wissen, auch unter uns Christen, wie man mit der Traurigkeit von anderen Leuten richtig umgeht. Viele Menschen haben nicht gelernt, Trost zu spenden oder eine Schulter zum Ausweinen anzubieten oder einfach nur da zu sein und zuzuhören. Vielleicht können wir deshalb damit so schlecht umgehen, weil wir noch was zu verlieren haben. Wir fühlen uns irgendwie vielleicht doch manchmal nicht, wie es für Christen sich geziemen würde, nur besser dran, sondern wirklich besser. Und dann haben wir was zu verlieren. Vielleicht können wir deshalb mit Tränen so schlecht umgehen, weil wir Weinen doch immer für was Kindliches halten, jedenfalls nicht mit Erwachsensein verbinden. Aber Jesus war ein sehr männlicher Mensch, denke ich, und ein sehr männlicher Mann, und er hat auch geweint. Der Psalm weist in ganz andere Richtung. Glücklich sind die Menschen, die richtig trauern können. Und Tränen sind natürlich eine sehr starke Form der Kommunikation. Diesen Worten, die darin sich ausdrücken, kann man nicht mehr ausweichen. Lange bevor wir reden konnten, waren wir in der Lage, unsere Gefühle durch Tränen mitzuteilen. Tränen sagen mehr aus als unzählige Worte. Unterdrücke das nicht. Tränen sind ein Weg, wie Gott uns hilft, mit Trauer umzugehen. Und solange wir in dieser gefallenen Welt leben, glaube ich, werden sie unser Begleiter bleiben. Damals, als ich die schwerste Traueransprache meines Lebens hatte, nach dem Mord an unserem ersten Vorsitzenden, da habe ich auch gedacht, oh, hoffentlich musst du nicht weinen. Und ich habe auch nicht geweint bei der Ansprache, obwohl mir da danach war. Und ich habe Gott gedankt, dass ich nicht weinen musste, wegen der Verantwortung, in dieser vollen Kirche die Traueransprache zu halten. Und danach sind wir dann erst ja zum Friedhof gezogen, weil so viele Leute da waren, dass wir in der Kirche das machen mussten. Aber ich denke mal, es wäre in Ordnung gewesen zu weinen. Jeder hätte das verstanden. Das Zweite, nicht abschotten, sondern wir brauchen dann Beziehungen. Jeder Mensch braucht das, besonders in Zeiten des Leidens. Wie wichtig es ist, jemanden zu haben, mit dem man reden kann, hat zum Beispiel auch der amerikanische Psychologe Pennebaker nachgewiesen. Ich zitiere seine zentrale These aus einem Artikel in der Zeitschrift Psychologie heute. Wer Gedanken unterdrückt und nicht mitteilen kann, geht ein hohes gesundheitliches Risiko ein. Umgekehrt wirkt die Verbalisierung von Problemen und Konflikten befreiend und gesundheitsfördernd. Also, innere Konflikte unter Verschluss zu halten, ist psychische Schwerstarbeit. Wenn sie längere Zeit schwelen, schwächen sie langfristig das körpereigene Immunsystem, sogar unsere Abwehr gegen Krankheiten wird kleiner. Es ist natürlich verständlich, dass viele Menschen auf schmerzliche Situationen mit einem Rückzieher reagieren. Wenn ein schwerer Verlust eintritt, kapselt man sich gerne ab, man will alleine sein. Und diese Tendenz, sich so ein bisschen abzumelden, die ist natürlich verständlich und man will vermeiden, dass man noch mehr Leiden zugefügt bekommt, zum Beispiel durch falschen Trost oder durch oberflächlichen Trost. Aber dadurch isolieren wir uns von genau den Leuten, auf die wir jetzt angewiesen sind. Es gibt ein drastisches Beispiel, wie gefährlich die Verbitterung ist, in die uns die Isolierung führen kann. Und das wollte unser Kirchenvorsteher auch verhindern, indem er dieses öffentlich gemacht hat. Bei dem Terroranschlag der geht ja immer in Jona. Ja, der geht immer im Haus Jona im Gottesdienst. Der war um 9 da, hat dieselben Worte gehört. Also, es ist interessant. Also, so ein Thema trifft uns so, das finde ich erstaunlich, dass es tatsächlich Meldungen mitten in der Predigt gibt. Das zeigt, dass uns so ein Thema sehr betroffen macht. Ja, ist auch in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung. Aber jetzt erst weiter und dann reden wir nach dem Gottesdienst. Also, bei dem Terroranschlag auf den Pan Am Flug 103 über Lockerbie im Jahre 1988 verlor eine Mutter ihre einzige Tochter. Und jetzt, wichtig für uns, mehr als 7 Jahre später, schreibt Susan Cohen über ihren Schmerz. Und das lautet so: Mein einziges Kind ist tot, für mich ist Leid konstant und permanent. Von allen Emotionen, die ich seit Theos Tod erlebt habe, ist Zorn die beste. Wut gibt mir Energie, macht mich stark. Geht es mir heute nicht wenigstens ein wenig besser? Die verflossene Zeit hat geholfen. Ich stehe jeden Tag auf, gehe hierhin, dorthin, lebe mein verkürztes Leben. Aber der Schmerz ist allgegenwärtig. Ich leide ununterbrochen. Theo wollte Schauspielerin und Sängerin werden. Wir teilten die Liebe zu Musik und Theater. Die Musik habe ich aus meinem Leben verbannt und ich kann kein Theater mehr sehen. Ich lebe defensiv. Einfache Reaktion von uns wäre, diese Mutter zu kritisieren, dass sie sich so viele Jahre nach dem Tod ihrer Tochter immer noch abschottet, also mit Verdrängung lebt und nicht in der Lage ist, ein normalisiertes Leben zu führen. Aber solche Vorwürfe sind einfach gefährlich, denn wer weiß schon, wie er selber handeln würde unter solchen Umständen. Trotzdem bleibt die Tatsache für uns heute Morgen bestehen. Chronische Trauer ist auch nicht gut, schadet der Gesundheit. Und selbst der schwerste Verlust ist ja nicht gleichbedeutend mit dem Ende aller Lebensfreude. Warum lässt Gott noch so viel Gutes zu? Haben wir ja auch gehört. Also die Isolation und das sich zurückziehen, das ist für eine Zeit lang verständlich, ein selbstgewähltes Schicksal. Aber es ist auch gefährlich, im Trauerprozess stehen zu bleiben. Irgendwann verwandelt sich dann echtes Leiden in nur noch Selbstmitleid und das ist destruktiv. Aber Leiden lässt sich trösten und deswegen sind Freunde wichtig. Die bloße Anwesenheit von Freunden kann Schmerz lindern und vor Ich-Bezogenheit bewahren. Und der Wert von Freunden und Geschwistern zeigt sich dann am deutlichsten, wenn es uns schlecht geht und wir nur noch den einen Wunsch haben, uns zu verkriechen. Salomo in den Sprüchen schreibt, Sprüche 17, Vers 17, ein wahrer Freund beweist zu jeder Zeit seine Liebe. Er ist als ein Bruder für die Not geboren. Ich weiß nicht, ich würde gern ergänzen, wahre Freunde sind eben nicht nur Freunde, die in der Not da sind, sondern mit denen man auch die schönen Dinge teilen kann. Also die Tiefe einer Freundschaft, denke ich, hat auch damit zu tun, dass man sich an den gemeinsamen Dingen freut, dass man die gemeinsamen Sachen verehrt und darüber ins Schwärmen kommt. Aber eben hier auch mal wieder diese Betonung. Ein wahrer Freund beweist zu jeder Zeit seine Liebe, also auch besonders in der Not. Er ist als ein Bruder für die Not geboren. Vielleicht wird ja hier Freund und Bruder synonym gebraucht. Wir könnten darüber mal sprechen. Sind das sinnverwandte Begriffe hier? Also ein echter Freund ist wie ein Bruder, eine Schwester. Eine Freundschaft kann sehr eng sein. Und solche Beziehung wird erst richtig greifbar in der Bedrängnis. Viele Freundschaften sind ja leider nur schöne Wetterbeziehungen. Man trifft sich, solange aus der Verbindung sogar Vorteile resultieren, manchmal eigene Vorteile, und geht auf Distanz, wenn nichts mehr rauszuhalten ist. Manfred Siebald hat darüber ein gutes Lied getextet. Boris Becker und seine Freunde, liebt man eben nur seine schnellen Beine oder geht es einem um die Person? Gerade diese Leute, die ganz oben sind, die müssen aufpassen, wen sie sich wirklich als Freund nehmen. Prüfe deine Freundschaften. Bist du die Art von Person, an die sich andere anlehnen können in Zeiten der Not? Ich schließe mit einem Beispiel des Zusammenhaltes aus einer christlichen Gemeinde im Anfang der Christenheit. Im ersten Jahrhundert gab es in Mazedonien eine kleine Gemeinde, die unter starkem Druck stand. Der Mann, der die Gemeinde gegründet hatte, schrieb diesen Christen einen Brief, als er von ihrem Zustand hörte, und ihr Schicksal ließ ihn nicht in Ruhe. Weil er durch seine eigene Reisetätigkeit verhindert war, schickte Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus nach Thessalonich, um Hilfe anzubieten. hören wir uns diese Worte zum Schluss an. 1. Thessalonicher 3, 1 bis 4. Wir konnten es einfach nicht länger ertragen, ohne Nachricht von euch zu sein. Deswegen hatten wir uns entschlossen, alleine in Athen zu bleiben und unseren lieben Bruder Timotheus zu euch zu schicken. Er dient ja auch Gott und soll euch ermutigen und in eurem Glauben stärken, damit ihr bei allem, was ihr augenblicklich erleiden müsst, standhaft seid. Ihr wisst ja selbst, dass wir als Christen leiden müssen. Das haben wir euch schon gesagt, als wir bei euch waren. Und jetzt wisst ihr es aus eigener Erfahrung. Zuerst war es die Theorie. Es wurde vielleicht von der Kanzel verkündigt. Und dann haben sie es selbst erlebt. Aber jetzt muss auch wichtig sein, dass Beziehungen tragfähig sind und wirklich man füreinander da ist. Timotheus ging aus zwei Gründen nach Griechenland. Er sollte seine Freunde stärken im Kummer und er sollte sie ermutigen im Glauben. Das Wort stärken hat hier die Bedeutung von stützen, von Stabilität vermitteln. Trost heißt, jemanden auffangen, damit er nicht ganz fällt. Die Thessalonicher brauchten jemanden, der ihnen beistand, und sie akzeptierten die Unterstützung des Timotheus gerne. Das Wort ermutigen kommt vom griechischen Wort Parakaleo. Und dieser Begriff, genau derselbe, wird im Neuen Testament für den Heiligen Geist gebraucht. Das ist der Titel für den Heiligen Geist, für eine der Sachen, für die der Heilige Geist zuständig ist. Und es bedeutet, je nach Anwendung, Tröster, Berater oder Helfer. Also eigentlich im heutigen Sinn unseres Wortes, im heutigen Sinne ein Therapeut. Wo liegt der Punkt? In der Bedrängnis neigen wir eher zur Abkapselung. Was wir dann aber brauchen, ist gerade das Gegenteil. Begleitung, einen verständnisvollen, persönlichen Timotheus. Ein Freund, der einfach nur sagt, reiß dich zusammen, andere haben das auch geschafft oder so. Ein Freund, der nicht einfach sowas sagt, sondern jemand, der uns Mut macht und unseren Glauben stärkt. Vielleicht müssen wir auch mal wieder neu lernen, um Hilfe zu bitten, wenn wir Hilfe am nötigsten brauchen und auch Hilfe anzunehmen, wenn sie uns angeboten wird. Trauer ist eine ganz persönliche Sache, aber die zu leistende Arbeit zur Bewältigung der Trauer erfordert einfach Unterstützung von anderen. Also nicht abschotten, sondern Beziehung, heißt das Motto, damit wir nicht bitter werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.